Gleich geht's los mit unserem neuen Format. Das Bully-Team konnte sich noch einmal vergrößern. Mit dabei sind nun Roman und Valentin, die euch immer wieder Updates über die Schweiz geben werden. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Bully, der Eishockey-Podcast.
Bulli, der Eishockey-Podcast, heute mal wieder zur Schweiz. Mit dabei ist einerseits Valentin Lacker, herzlich willkommen. Und andererseits begrüßen wir auch Danny Wosche, Leiter der National League. Auch an dich, Danny, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Ja, Danny Wosche, vielleicht zuerst, wer bist du überhaupt? Und vielleicht kannst du uns etwas von dir erzählen.
Ja, wie gesagt, ich bin CEO der National League, der höchsten Profiliga in der Schweiz. Ich bin im Januar 60 Jahre alt, seit 2016 CEO dieser National League. Ich war schon einmal von 2006 bis 2009 damals auch Geschäftsführer der National League. Also somit lange Hockey-Erfahrung. Von der Ausbildung her bin ich Rechtsanwalt. Ich habe noch ein MBA gemacht an der Hochschule St. Gallen, war in verschiedenen Funktionen im Sport tätig und auch sonst im Detailhandel, in der Verwaltung, eigentlich ein bisschen überall. Verheiratet, zwei erwachsene Kinder, wohnhaft in Zollikofen, das ist in der Nähe der schönen Hauptstadt Bern. Und meine Hobbys sind im Wesentlichen Sport. Nordic Walking, Skifahren, Velofahren, Eishockey natürlich. Ich war aktiver Fußballer und nicht aktiver Eishockeyspieler.
Was gefällt dir an deiner Arbeit? Warum freust du dich am Morgen ins Büro zu gehen?
Ich glaube, weil der Job ist einzigartig. Ich meine, es gibt eine Top-Profi-Liga in der Schweiz. Die Tätigkeiten sind sehr umfassend. Jeder Tag gestaltet sich anders. Wir sind ein kleines Team. Wir haben ein tolles, emotionales Produkt. Und wie gesagt, also jeder Tag ist irgendwo anders gestaltet und sehr abwechslungsreich.
Kannst du uns sagen, was genau zur National League gehört und betrifft das auch untere Ligen, die Frauenliga oder das hat sich ja jetzt so ein bisschen abgespalten, oder, in den letzten Jahren?
Also die National League ist eine Aktiengesellschaft seit 2020. Wir sind Mitglied von Swiss Ice Hockey, aber wie du gesagt hast, unabhängig, rechtlich unabhängig. Aktionäre sind die 14 National League Clubs. Wir sind zuständig für die ganze Vermarktung, für den Spielbetrieb, für die Player Safety, für das Rechtswesen, primär der National League, für den Spielbetrieb ebenfalls für die zweite Liga, für die Swiss League und ebenfalls für den Spielbetrieb, Player Safety und Rechtswesen für die U21 Elite und die U18 Elite Meisterschaften in der Schweiz.
Beteiligt an dieser Aktiengesellschaft sind alle 14 Clubs, würde mal annehmen, die haben nicht immer gleichlautende und gleichgerichtete Interessen. Wie bewegt man sich in diesem Dschungel der verschiedenen Interessen, ohne selbst in die Mitte des Kreuzfeuers zu geraten?
Gut, im Kreuzfeuer sind wir natürlich immer. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, ein Ausgleich der Interessen ist absolut wichtig und wie du gesagt hast, die Interessen sind unterschiedlich zwischen ambitionierten Großclubs und eher ländlichen kleinen Clubs, die wirtschaftlich vielleicht etwas weniger gut betucht sind als die Topclubs. Aber ich glaube, wir haben ein gutes demokratisches Grundverständnis, das wir als Schweizer ja sowieso haben. Und das widerspiegelt sich auch bei uns in dieser Liga, in diesem Verwaltungsrat, der sehr breit aufgestellt ist. Am Ende gilt es, Kompromisse und Konsens zu finden. Und ich würde sagen, in 95% gelingt uns das recht gut.
Du hast ja vorhin schon beantwortet, um was ihr euch alles kümmert. Die Sage ist, seit Corona ungefähr gibt es 14 Teams in der National League. Vorher waren es 12. Die Sage dazu ist, die Liga nicht zu groß. Einfach weil irgendwo mit Oshawa ein Club da ist, der eigentlich in den letzten Jahren immer am Schluss der Tabelle steht.
Gut, die Frage der Größe ist ja nicht die Frage, ob jetzt Oshawa der richtige Club oder nicht der richtige Club ist. Fakt ist, wirtschaftlich betrachtet ist die Meisterschaft mit 14 Clubs durchaus spannend, interessant und ich würde sagen auch vom Modus her mit 52 Runden bei 14 Clubs absolut ideal und gut ausgeglichen. Ich glaube, wir haben eine sehr spannende Meisterschaft, auch seit wir seit 14 Mannschaften sind und die Ausgewogenheit ist durchaus gegeben. Es ist wahr, Oshawa ist sportlich etwas abgeschlagen, aber wirtschaftlich haben sie sich unglaublich gut entwickelt und sie sind immer sehr nahe dran und wir sind eigentlich zuversichtlich, dass diese Entwicklung auch gut kommt. Um die Frage konkret zu beantworten, nein, ich glaube, es ist eine ideale Größe für uns, weil wir vom Modus und von der Attraktivität, von der Ausgeglichenheit eigentlich über ein sehr interessantes, spannendes Produkt verfügen.
Es gibt ja auch noch die Swiss League, oder? Da sind ja eben in den letzten Jahren ja zwei während der Corona-Saisons aufgestiegen, aber es ist ja niemand abgestiegen. Früher warst du ja, glaube ich, auch teilweise auch noch bei der Swiss League involviert. Wie beurteilst du die Swiss League allgemein als Produkt? Vielleicht als Außenstehender der National League?
Gut, wir arbeiten ja sehr eng zusammen mit der Swiss League, weil wir ja, wie gesagt, den Spielbetrieb auch machen, Player Safety machen, Rechtswesen auch betreuen. Ich glaube, die Entwicklung war sicher so, dass zwei Clubs aufgestiegen sind, wichtige Clubs auch aus regionaler Sicht, Kloten mit dem Zürcher Derby und eben Oshawa als ein Club aus einer Region, der bis an in der National League nicht vertreten war. Wir haben das damals gemacht, um das Risiko für die National League Clubs zu reduzieren. Auf der einen Seite kein Absteiger und auf der anderen Seite es wirklich auch die Möglichkeit zu geben, dass eben ein Club aufsteigen kann. Das war die Überlegung dahinter. Man kann darüber sich unterhalten, ob man in der Folge sich nicht wieder hätte dazu bekennen müssen, die Liga zu reduzieren. Aber Fakt ist, dass, wie gesagt, wirtschaftlich alle Clubs in der National League gut bestehen können und aus diesem Grunde haben wir das nicht gemacht. Nun, die Swiss League aktuell sicherlich eine, ich sage jetzt mal, eine schwierige Liga, weil sehr heterogen mit drei, vier sehr ambitionierten Clubs, die durchaus Ambitionen haben, eben auch in die National League aufzusteigen. Dann mit einem Mittelbau, der ein guter Swiss League Club repräsentiert und dann vielleicht zwei, drei Clubs, die sowohl wirtschaftlich wie auch sportlich gewisse Schwierigkeiten haben, auch das Niveau der Swiss League zu erfüllen. Ich glaube, es ist Fakt und das wird immer wieder etwas heruntergespielt oder nicht allzu ernst genommen. Die wirtschaftliche Entwicklung der National League in den letzten Jahren war enorm. Also wir haben mittlerweile ein Umsatzvolumen über die ganze Liga, das bewegt sich irgendwo zwischen 320 und 350 Millionen Schweizer Franken. Im Vergleich, die Swiss League bewegt sich irgendwo total etwa bei 80 Millionen. Also wir sind etwa viermal wirtschaftlich potenter als die Swiss League und damit auch der Unterschied bei den Budgets und bei den Möglichkeiten des Swiss League Clubs. Und das ist das große Problem, das wir eigentlich haben. Wenn heute ein Swiss League Club mit einem Budget, die höchsten Budgets bewegen sich in der Größenordnung von 7 Millionen Schweizer Franken, aufsteigen will, dann braucht er einerseits eine Top-Infrastruktur und andererseits braucht er eine Verdopplung des Budgets, was einfach sehr, sehr schwierig zu bewerkstelligen ist. Oshawa ist auch aufgestiegen mit einem Budget von 7,5 Millionen, aber die hatten zwei Jahre quasi Artenschutz, also die konnten nicht absteigen und die konnten sich in dieser Zeit wirtschaftlich derart entwickeln, dass sie heute über das Doppelte am Budget verfügen, nämlich etwa 14 Millionen.
Aber es ist tendenziell schon schwierig, jetzt auch für die Swiss League Clubs auch noch aufsteigen zu können, halt eben vor allem wegen den finanziellen Mitteln, oder?
Ja, ich denke, es ist nach wie vor durchaus möglich. Ich glaube, wenn wir so die letzten Jahre angeschaut haben, beispielsweise Schottfonds hat vor 2 Jahren Aschua sehr stark herausgefordert. Aschua hat erst im sechsten Spiel gewonnen und das war eine sehr enge Serie. Ich glaube, es ist durchaus möglich. Ja, wirtschaftlich ist ein großer Unterschied, ein großer Gap entstanden. Es hat verschiedene Ursachen. Ich glaube, der Schlüssel für einen Aufstieg für einen Swiss League Club ist die Infrastruktur. Und da denke ich jetzt beispielsweise an La Chaux-de-Fonds, die eine sehr gute Nachwuchsbewegung haben, die wirtschaftlich sehr gut dastehen und die jetzt ihr Stadion dann in den nächsten 2, 3 Jahren umbauen werden und dann sicher ein Top-Stadion haben werden. Dasselbe gilt in Sierre. Sierre wird eine neue Arena bauen und die werden mit Sicherheit mit ihrem, wie soll ich das formulieren, freundlich, Hans Dampf in allen Gassen, Chris McSorley, der ja schon mit Genf denselben Weg beschritten hat, die werden mit Sicherheit in den nächsten 2, 3 Jahren angreifen können.
Ja, kommt da immer wieder die Frage auf, im Zusammenhang mit Abstieg und Aufstieg, dass man die National League vielleicht schließen sollte. Ich habe mal vor langer Zeit mit Filippo Lombardi geredet, Präsident des HTA Ambrì Piotta, und er meinte, wenn ein Verein wie Ambrì Piotta in die Infrastruktur investieren muss, dann fehlt sofort in der gleichen Saison fehlt Geld für das Team. Und dann ist man sehr stark gefährdet, dass man hinten spielt und dann auch absteigt. Ich habe ihn so verstanden, er wäre wahrscheinlich ein Verfechter einer geschlossenen National League. Wie siehst du das?
Also ich bin strikt eigentlich dagegen, dass wir die Liga schließen, weil eine Schließung der Liga A gibt es die praktisch nicht mehr in den Top-Ligen in Europa. Also die Finnen hatten das, die finnische Liga hatte das, die haben das aufgegeben. Auch die spielen jetzt Liga-Qualifikation analog dem System, wie wir das tun. Eine geschlossene Liga würde sicherlich den Clubs, die sich am Ende der Tabelle bewegen, eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit geben. Weil Fakt ist, wenn du in diesen Strudel kommst, Tabellenletzter, Liga-Quali, respektive zuerst Playout-Final, dann ist das eine doch nicht zu vernachlässigende Geldvernichtungssituation. Da werden Backups geholt bei Torhütern, da werden Trainer gewechselt und so weiter. Und das geht mal rasch in die Kosten von 1, 2 Millionen, die das dann kosten wird, nebst dem, dass du vielleicht weniger Zuschauer hast, nebst dem, dass ansonsten vielleicht erfolgsgebundene Sponsorengelder ausfallen. Also zusammengefasst, nein, ich finde, es ist zentral auch für die Swiss League, dass die ambitionierten Clubs die Möglichkeit haben, aufzusteigen. Und wenn sportlich halt dann irgend für einen Club einmal nicht reicht in der National League, dann soll er diesen Weg in die Swiss League auch gehen müssen. Das ist unsere Tradition in Europa, im europäischen Eishockey, entgegen dem nordamerikanischen Eishockey, die ja geschlossene Ligen haben. Aber das können wir so nicht vergleichen.
Gibt es auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Ligen zu verändern? Beispielsweise könnte man jetzt auch sagen, wenn jetzt die ambitionierten Teams in der Swiss League wirklich alle aufstiegsberechtigt wären, die Infrastruktur da ist, das Finanzielle da ist, wäre es dann auch möglich, dass die National League noch weiter wächst?
Möglich ist vieles, aber ich glaube nicht realistisch und auch politisch denke ich nicht machbar und auch nicht gewollt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass im Grunde genommen entweder 12-12 oder vielleicht dann in 2 Divisionen mit 10 und 10 und dann direkt mal auf den Aufstieg, Abstieg, dass dann vielleicht eine ideale Form wäre, aber ideal entspricht eben nicht politisch. Wie gesagt, ich glaube, die 14 Clubs, die wir heute haben, oder die Anzahl mit 14 Clubs, die ist nicht so schlecht. Ich glaube auch nicht, dass es politisch in den nächsten Jahren da große Veränderungen geben wird. Eine Aufstockung auf 16, glaube ich, ist nicht realistisch in der nächsten Zeit.
Herr Präsident von Hockey Europe, kannst du uns erklären, was Hockey Europe ist?
Ja, Hockey Europe ist eine Vereinigung der unabhängigen professionellen Ligen in Europa. Das heißt, alle die Ligen, die unabhängig sind von ihren Verbänden und auf einem Top-Level spielen, sind dort vereinigt. Also das ist einerseits mal die schwedische Hockey League, dann die finnische Liga, die deutsche DL, die österreichische Mehrnationen Liga, die Ice League, dann die Tipsport Liga aus der Tschechei. Die Champions Hockey League ist auch dabei. Etwas ein spezieller Fall, sage ich jetzt mal, da eine europäische Gesamtliga und dann auch die National League.
Ich habe vor kurzer Zeit einen Artikel geschrieben über das Champions League Spiel des SC Bern, damals war gegen Belfast. Und ich habe in diesem Artikel so ein bisschen beschrieben, wie mein Weg zu diesem Spiel war. Es waren quasi keine Autos und wenig ÖV unterwegs. Man hat sofort einen Parkplatz gefunden. In den Stadionrestaurants war fast niemand. Und am Schluss hatte man, glaube ich, irgendwo um die 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Warum dieser Unterschied zur Fußball-Champions League, die ja wirklich die riesigen Massen bewegt?
Gut, denn der Vergleich mit der Fußball Champions League, der ist natürlich sehr schwierig, weil die haben, ich sage jetzt mal, 30 Jahre Vorsprung vermutlich im Vergleich zum internationalen Clubbewerb. Oder ich mag mich noch erinnern, als ich noch etwas jünger war, haben wir noch nicht von der Champions League im Fußball gesprochen, sondern damals war es der Meistercup, oder? Und das hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Fakt ist, in Europa spielen vor allem die Nordländer plus die, ich sage jetzt mal, die zentralen mitteleuropäischen Länder Eishockey. Gehen wir weiter in den Süden, Spanien, Portugal, Italien, ist das sehr, sehr auf kleinem Niveau. Kommt dazu, dass die Clubs und die Spieler im Fußball international, vor allem aber auch europäisch insbesondere, sehr bekannt sind. Auch die Spieler sind sehr bekannt. Wir haben immer noch den Nachteil, dass unsere Spieler, und das wird sich auch nicht ändern, mit dem Helm spielen und daher auch optisch weniger präsent sind. Die jungen Kids und auch die Leute, die neu zu uns gewandert sind mit der Migration, das sind praktisch alles Fußballer. Gibt wenig Eishockey-Spieler, die über die Migration gekommen sind. Und somit ist Fußball überall präsent. Fußball kannst du spielen auf dem Pausenplatz, Fußball kannst du auf dem Vorplatz spielen. Für Eishockey braucht es einfach mehr. Also wir sind ein kleineres eine viel kleinere Familie und unsere Fanbasis ist nicht international, wie die vielleicht im Fußball ist, sondern die ist absolut national oder vielleicht sogar noch auf kleinerer regionaler Ebene, nämlich bei uns sind vor allem die Derbys diejenigen Spiele, die natürlich die höchsten Emotionen generieren. Sei es im Tessin, sei es Zähringer Derby wie heute Abend oder was auch immer. Das ist der große Unterschied.
Liegt es auch etwas an den, also ich, an den Fans selber, weil irgendwie hat man manchmal das Gefühl, die Fans wollen auch lieber ein National League Spiel anschauen, als vielleicht auch mal ein Spiel gegen eben einen europäischen Gegner, den man vielleicht gar nicht kennt.
Ja, es ist eben etwas schwierig zu beurteilen. Ich würde mal Folgendes sagen, oder die regulären oder die der Regular Season auch in der Champions League, die sind wirtschaftlich und auch von den Zuschauern her nicht extrem attraktiv für die große Masse der Fans. Wenn ich aber international anschaue, und das ist aber ein ganz anderes Thema, zum Beispiel der Spengler Cup, oder im Spengler Cup spielen auch internationale Mannschaften mit Team Kanada, mit deutschen, mit finnischen, schwedischen, tschechischen Teams, jetzt dann auch NCAA-Auswahl. Das ist aber ein anderes Publikum. Dort geht es um den Event, um den Spengler Cup. Bei uns in der Champions Hockey League im Eishockey, sobald wir in die entscheidende Phase kommen, ab Halbfinal, Final, sind die Stadien auch absolut voll, weil dann eben dieser Event zählt. Wenn ich zurückdenke an das Finalspiel in Genf oder das Finalspiel in Zürich, wo wir zweimal die Champions Hockey League holen konnten, das waren fantastische Stimmungen, das waren fantastische Fans, die Stadien waren ausverkauft. Also zusammengefasst, Regional, die Derbys bei uns in der Meisterschaft, die ziehen auch absolut während der Regular Season. Und sobald es dann irgendwo ins Internationale geht, du hast Belfast genannt, ein attraktives Team, aber sportlich natürlich auch nicht auf der Höhe mit unserer Liga, aber trotzdem 6.000 Zuschauer. Das sind die Unterschiede, die wir halt haben. Und das ist schwierig auch zu ändern.
Ja, ich wollte gerade fragen, also etwas zu verändern wird wahrscheinlich schwierig in dieser Situation, oder? Wie wir es jetzt kennen.
Ja, wir versuchen natürlich vieles, indem dass alle Ligen, alle Clubs auch aktiv über Social Media versuchen, an die Fans heranzukommen, auch über Stories, auch über Wettbewerbe, auch über eben Gesichter zeigen. Aber wie gesagt, also wenn wir in einer Woche ein Spiel Champions Hockey League haben, ich nehme jetzt irgendetwas Zürich, Sparta Prag. Ich meine, Sparta Prag ist ein Riesenclub seit 100 Jahren Tradition und einer der besten Teams in Tschechien, dann ist das Stadion halb voll und am nächsten Wochenende spielt Zürich gegen Ambri, dann ist ausverkauft. Das sind halt die Realitäten und wir versuchen aktiv alle gemeinsam etwas zu tun. Wir sind ja auch Aktionäre von seitens National League, aber auch vier Clubs sind auch Aktionäre der Champions Hockey League. Aber es ist nicht ganz so einfach und es braucht Zeit. Es hat sich entwickelt, aber es braucht weiter Zeit. Fußball ist uns 20, 25 Jahre im Voraus.
Kommen wir zurück zur Liga, zur National League. Was sind aus deiner Sicht aktuell die größten Herausforderungen der National League?
Ja, ich denke, sie sind primär wirtschaftlicher Natur. Ich glaube, sportlich haben wir ein absolutes Top-Niveau. Wir haben eine sehr schnell attraktive Liga, haben sich auch wieder gespiegelt in diesen bereits erwähnten zwei Champions Hockey League-Titeln mit Genf Servette und den ZSC Lions. Wirtschaftlich, denke ich, sind wir ziemlich stark ausgereizt mit Sponsoring, mit zentraler Vermarktung, mit medialen Rechten, aber auch mit der Stadionauslastung. Unser Zuschauerschnitt beträgt plus minus 7.000, die Stadionauslastung fast 88%. Also wir haben nicht extrem viel Potenzial auf der Ertragsseite. Ein paar neue Arenen vielleicht, wenn Bern einmal etwas noch umbaut. In Genf ist ein Projekt, das ein fantastisches Stadion uns bringen wird, 2030, aber die anderen Infrastrukturen sind alle top und die Auslastung, wie gesagt, sehr gut. Und auf der anderen Seite haben wir die Kostenseite und dort ist natürlich die ganz große Herausforderung der Spielmarkt. Mit unserer Beschränkung der Anzahl spielender Ausländer, die dazu führt, dass die Schweizer Spieler, die sehr gut sind oder die Top-Spieler, einfach aktuell sehr lange hochdotierte Verträge bekommen, die dann auf die Ertragsstruktur auch der Clubs durchschlagen.
Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit dem Hockeyverband aus, also mit Swiss Ice Hockey?
Also wir haben mit Swiss Ice Hockey einen Kooperationsvertrag. Dort sind finanzielle, sportliche Dinge und auch sonst die Zusammenarbeit geregelt. Dieser Vertrag läuft bis 2026, 2027, also noch diese Saison und dann die nächste Saison. Wir kooperieren in vielen Bereichen sehr eng zusammen, eben im Spielbetrieb, in der Player Safety, aber auch im Rechtswesen. Und wir freuen uns natürlich alle auf die Weltmeisterschaft, die jetzt da kommen wird in Zürich und in Fribourg. Das ist ein Leuchtturmprojekt für uns als Schweizer Eishockey. Und es gilt sicherlich nach vorne die Herausforderungen zu meistern im Bereich auch der Verbandsarbeit, dort auch immer die Kostenfragen, Ertragsfragen und da werden wir gemeinsam versuchen, das möglichst im Interesse aller Parteien gut zu gestalten nach vorne.
Um dir vielleicht zu Personen aus deinem Umfeld, die immer mal wieder im öffentlichen Fokus, manchmal auch in der Kritik stehen, der Einzelrichter zum Beispiel, kannst du etwas zu dieser Funktion sagen?
Ja, also ich meine, bei uns, das gehört, sage ich jetzt mal, zum guten Ton, dass man immer etwa in der Kritik steht, oder? Also ich werde ja häufig als Liga-Mafia-Boss bezeichnet, weil wir ja immer die Kleinen benachteiligen. Auch die Tessiner sind immer benachteiligt oder auch die Romas sind benachteiligt. Und so geht es natürlich auch mit der Player Safety, mit dem Player Safety Officer, der die Rolle des Anklägers hat, quasi wie der Staatsanwalt. Und am Ende ist dann der Richter, der Einzelrichter, derjenige, der gestützt auf diese Anklagen dann entsprechend auch urteilt. Überall im Menschen gibt es immer verschiedene Meinungen, verschiedene Beurteilungen. Die beginnt auf dem Eis, wenn der Schiedsrichter entscheidet und geht dann weiter, wie gesagt, zum Player Safety und am Ende auch zum Einzelrichter. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes System, ein sehr schnelles System. Wenn wir gestern Abend Aktionen auf dem Eis hatten, die bestraft wurden oder auch nicht bestraft wurden und heute zur Anklage gebracht wurden, dann sind die bereits heute Mittag beurteilt und auch abgehandelt. Ich glaube, wir haben eine gute Linie, aber es ist klar, in der Emotion sehen Zuschauer einen Check häufig von es war gar nichts bis zu, der muss lebenslänglich gestraft werden. Und das ist natürlich die Bandbreite, die wir haben und das gehört zu unserem Business. Damit muss man umgehen können. Aber ich glaube, international betrachtet haben wir ein sehr gutes, ausgereiftes System.
Du bist ja auch zuständig, oder ihr seid ja auch zuständig für das Schiedsrichterwesen, oder? Die sind ja auch immer im Fokus, wie du gesagt hast, weil die Entscheide ja nie allen gefallen können. Das ist aber in der Natur des Spiels wahrscheinlich auch geschuldet. Aber wie siehst du die Betreuung und die Ausbildung der Schiedsrichter? Wie entwickelt sich das, oder wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
Also ich muss da korrigieren, ich bin nicht zuständig für das Schiedsrichterwesen. Die Schiedsrichter sind zentral angesiedelt bei Swiss Ice Hockey. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Referee in Chief. Ein Altbekannter ist ja zurückgekehrt, Brent Treiber. Wir haben am Montag jeweils ein Meeting, an dem er auch teilnimmt, wo wir die Situation auch besprechen und auch die allenfalls aufgetretenen Unklarheiten oder es gibt auch zwischendurch mal Fehler. Jeder von uns macht Fehler und wenn der Schiedsrichter auf dem Eis einen Fehler macht, dann sehen das sofort ein paar 10.000 von Leuten und Experten insbesondere sowieso. Und dann geht natürlich auch die Polemik los. Ich glaube, das Niveau ist im Großen und Ganzen ist okay. International betrachtet sind wir sicher nicht schlechter als in anderen Ligen in Europa. Wir haben ja auch zum Teil Schiedsrichter aus anderen Ligen, Schweden, Finnen, zum Teil auch Deutsche. Und wir haben auch einen Austausch mit diesen Ligen, einen sehr engen. Ich glaube, wir müssen sehr, sehr stark an der Zukunft arbeiten, weil gewisse unserer Schiedsrichter haben ein Alter erreicht, in dem sie noch vielleicht 2-3 Jahre auf höchstem Level pfeifen können. Aber der Nachwuchs, der muss kommen. Also wir brauchen unbedingt junge Schiedsrichter, die willig sind. Wir haben ein paar Spieler, die dann den Transfer machen vom Spieler zum Referee. Also zum Beispiel Roland Gerber ist einer dieser Spieler, der jetzt Ref auf höchstem Niveau pfeift. Da brauchen wir unbedingt eine Ausbildung, eine Weiterbildung und eine Rekrutierung, weil am Ende gilt ganz klar, no Ref, no Game.
Mhm. Gibt es die Rekrutierung schon oder wie läuft die im Moment?
Oder wie gesagt, das läuft über den Eishockey-Verband, über Swiss Eishockey. Da wird sehr viel Anstrengung gemacht. Es ist sicher so, dass man jetzt mit Joel Hansen vom Internationalen Eishockey-Verband einen Top-Ausbildner und Recruiter engagiert hat. Man hat auch das Führungsteam von Officiating Swiss Eishockey ausgebaut und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, aber ganz klar, oder? Von der Rekrutierung bis einer dann in der National League ist, dann geht es, wenn es nicht ein ehemaliger Spieler ist, sehr lange Zeit und da werden wir in Zukunft das sicher sehr eng begleiten müssen und Lösungen suchen.
Wird in den letzten Tagen in einem Zusammenhang vorgekommen, den ich vorhin nicht gedacht hätte. Also ich hätte nicht gedacht, dass du in diesem Zusammenhang vorkommen würdest, nämlich als die Liga, so hat man es gelesen, oder vielleicht war es auch Ambi Piotta selbst, ein Interview für Tod verhängt hat. Was war die Rolle der Liga in dieser Geschichte und warum waren nur MySports in dieser natürlich relativ schwierigen Situation als einziger Interviewberechtigter.
Also es war nicht die Liga, die da irgendetwas Maulkorb oder irgendetwas verpasst hätte, absolut nicht. Wir haben bei uns eine Weisung für die Zusammenarbeit mit den Medienschaffenden, die vorsieht, dass im Grundsatz, insbesondere bei den Spielen, vor den Spielen, nach den Spielen, die Spieler, Coaches zur Verfügung stehen, um Auskunft zu erteilen. Das brauchen wir, das wollen wir, das setzen wir auch durch. Nur gibt es manchmal einfach außerordentliche Situation, und ich glaube, die Situation, die du ansprichst in Ambri, die war wirklich außerordentlich, wenn der Trainer entlassen wird, das ist nicht so außerordentlich, aber wenn dann auch noch der Sportchef gleich entlassen wird und dann der Präsident noch sein Amt zur Verfügung stellt, dann ist der Club wirklich in einer großen Krise und da braucht es vielleicht mal eine gewisse Zeit, um durchzuatmen und sich zu sammeln, bevor man irgendwelche Dinge sagt, die man vielleicht aus der Emotion nicht sagen wollte und könnte. Ich habe mich vor Ort informiert über die aktuelle Situation und wir haben auch klar gesagt, das Ganze ist geschehen am Donnerstag, dann betraf es das Freitag- und das Samstagspiel und dann die Woche drauf wurde diese Silenzio Stampa, wie sie so schön genannt wurde, auch wieder aufgehoben. Das ist eine absolute Ausnahme und wir wollen ganz klar seitens Liga und ich glaube auch die große Mehrheit der Clubs, dass mit den Journalisten kommuniziert wird. Die Journalisten sind für uns ein absolut wichtiges Gut. Medien- und Pressefreiheit sowieso, aber es gilt auch das Meinungsäußerungsrecht und da darf man zwischendurch auch mal sagen, jetzt kann ich nichts sagen dazu, soll aber absolut die Ausnahme bleiben.
Gab es schon in den letzten Jahren auch Ausnahmefällen? Also in dieser Größenordnung wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich weiter zurück oder kommt dir gerade ein Beispiel in den Sinn?
Also wir hatten letztes Jahr Lugano, die im Playoff-Final waren gegen Aschwa. Dort hat es auch seine Situation gegeben, als Lugano dann plötzlich nichts mehr sagen wollte. Ich denke, da sind wir immer im engen Kontakt mit dem Club und dann gibt es dort ein Abwägen. Ja, wer gibt jetzt Auskunft? Muss es jetzt der Trainer sein oder muss es jetzt der Captain sein oder wer auch immer? Aber da wollen wir Lösungen gemeinsam finden. Ansonsten ist mir eigentlich nicht so bekannt. Also wir haben sicher während Covid eine außerordentliche Situation gehabt, was manchmal schwierig war zu kommunizieren. Dann habe ich vor allem die politische Diskussion und Kommunikation habe ich dann übernommen, haben wir dann gezielt auch fokussiert auf Ligaseite, weil es war politisch ja zum Teil sehr, sehr schwierig, dort auch dann zum richtigen Zeitpunkt auch das Richtige zu sagen.
Schluss noch zu MySports. Die Liga ist ja vertraglich mit MySports längerfristig gebunden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was sind die Vorteile der Liga aus diesem Vertrag mit MySports?
MySports ist natürlich ein langjähriger Partner. Wir sind jetzt in der, glaube ich, neunten Saison, wenn ich es richtig im Kopf habe, den Vertrag jetzt längerfristig verlängert, was für uns sicher sehr wichtig war, weil wir sind in einer Zeit politischer Instabilität. Wir haben überall gewisse Unsicherheitsfaktoren und dann ist es wichtig für uns und unsere Clubs, aber auch für MySports, dass wir diese doch sehr wichtige und auch sehr gute Partnerschaft weiterführen können. Natürlich für uns sicher wirtschaftlich im Sinne auch ein Partner, der finanziell uns stark unterstützt. Jeder Club bekommt doch einen substanziellen Betrag auch. Wir als Liga schätzen die Partnerschaft sehr mit ihnen, weil sie sehr innovativ sind und auch ihre Partnerschaften mit den Free-Partnern, die uns eine breite Abdeckung gibt in der Romandie, im Tessin, aber auch in der Deutschschweiz.
Vielleicht noch eine etwas kritische Frage aus meinem Umfeld, höre ich immer mal wieder. Ein sehr guter Freund sagte mir neulich, weißt du, seit Eishockey im SRF nicht mehr vorkommt, schaue ich nicht mehr. Damit schauen auch meine Kinder nicht mehr. Und sie wissen irgendwie fast nicht mehr, dass es Eishockey gibt. Drum die Frage, führt der Umstand, dass Eishockey hinter einer Paywall ist, nicht zu auf lange Frist dazu, dass man die Breite verliert?
Ich glaube überhaupt nicht, weil wir sind ja nicht hinter einer Paywall. Wir sind nur verschränkt hinter einer Paywall. Wenn du sämtliche Spiele schauen willst, dann bist du in der Tat hinter einer Paywall. Aber wir haben eine so breite Abdeckung, wir haben so viele Free-Spiele im Free-TV wie noch nie. Also wir haben mittlerweile in der Romandie mit Le Mans Bleu, mit La Télé, Télébilen drei Partner. Wir haben in der Deutschschweiz mit TV24 Blick 3 Plus drei Partner. MySports bringt Spiele auch im Free-TV und Teleticino im Tessin. Also ich glaube, es ist eine Frage der Aufklärung, dass mittlerweile, glaube ich, doch vielleicht dein Freund nicht, aber sonst wissen eigentlich alle, wo diese Spiele laufen und ich denke, die Abdeckung ist enorm gut und auch die Zahlen sind enorm gut. Ein Pay-Partner, der bezahlt natürlich eben auch für diese Pay-Schranke. Wenn ich vergleiche, was wir über Free-Partner bekämen, wenn wir nur Free-Partner hätten, dann wäre das ein minimaler Bruchteil von der Summe, die wir von einem Pay-Partner auch bekommen. Somit sind auch gewisse Spiele hinter der Paywall, insbesondere dann auch, wenn es in die Playoffs geht. Aber der Final beispielsweise, der ist ja auch nach Radio-TV-Gesetz öffentlich, den kann jeder sehen auf allen Kanälen. Und von dem her gesehen, denke ich, sind wir da sehr gut abgedeckt.
Vielleicht noch zum Schluss, wenn du drei Wünsche frei hättest für die Zukunft der National League und vielleicht auch für die Zukunft des Schweizer Eishockeys, was wären diese?
Ja, ich wünsche mir, dass wir weiterhin eine so attraktive Liga sind, wie wir sie heute sind. Ich glaube, wir dürfen zu Recht stolz sein, was wir erreicht haben in der Vergangenheit, aber trotzdem müssen wir daran arbeiten, uns weiterzuentwickeln. Das wäre sicher der Hauptwunsch. Ein zweiter Wunsch wäre, denke ich, dass auch möglichst viele junge Spieler diese Liga zu schätzen wissen und von den GMs und von den Trainern insbesondere auch eingesetzt werden. Ich glaube, wir haben im Moment aufgrund der aktuellen verletzten Situation, wo es viele verletzte Spieler in den Clubs gibt, sehr viele junge Spieler, die zeigen, dass sie in der Lage sind, dieses Spiel in der National League, diesen Rhythmus auch gehen zu können. Und der dritte Wunsch aktuell natürlich, würde ich mich sehr freuen, wenn wir den Weltmeistertitel in der Schweiz holen würden.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Tony. Wir waren wirklich sehr, sehr stolz, dich hier zu haben. Als wir unseren Freunden in Deutschland gesagt haben, wir hätten den Liga-CEO, waren sie fast ein wenig eifersüchtig. Also nochmal, merci vielmal, warst du da?
Merci vielmals, Danny.
Danke, es war mir eine Ehre, es hat Spaß gemacht, danke euch.
Danke auch.